Geschenk Gottes ist, ein Volltreffer und dass er wertvoll ist, dass ihn Gott wert gemacht hat. Euch eine gesegnete Zeit in euren Gruppen. Hat eigentlich keinen Sinn, wenn ich jetzt was sage, hört so und so fast keiner zu. Warten wir noch einen Moment. Ich finde das immer spannend, was so in so einem Laufe eines Gottesdienstes auch schon so in der ersten halben Stunde passiert, was wir so zum Ausdruck bringen, auch mit unserem Singen oder jetzt gerade mit den Kindern, dass wir eine Haltung einnehmen, dass wir etwas zum Ausdruck bringen. Und das ist gut, wenn das so richtig aus unserem Herzen kommt, dass das so richtig uns auch prägt, so miteinander umzugehen, so wertachtend, so wertschätzend. Aber ich habe auch gedacht, als wir gerade das Lied gesungen haben, dass wir uns hingeben an unseren Gott. Ich bin mal gespannt, wie Gott das nutzt in der nächsten Woche. Was war ja ein Gebet der Hingabe an Gott, das wir da gesungen haben. Und Gott reagiert ja auf diese Hingabe an ihn. Das erste ist, dass er uns wieder gewiss macht, dass wir zu ihm gehören, dass er also innerlich das bestätigt, dass wir ihm gehören, dass er uns angenommen hat, dass wir unter seiner Herrschaft leben dürfen, unter seiner heilsamen Herrschaft leben dürfen. Aber dann könnte ja auch passieren, und da bin ich gespannt, dass Gott sagt, super, ich habe wieder eine ganze Menge Menschen, die haben sich mir anvertraut, ich darf in ihrem Leben Herr sein, ich darf sie gebrauchen, ich darf an ihnen wirken und ich darf durch sie wirken. Es könnte also nächsten Sonntag so einige Zeugnisse geben, wie wir Gottes Wirken, auch sein Gebrauchtsein, sein unmittelbares Wirken erlebt haben. Denn ich denke, Gott nimmt ernst, was wir sagen. Auch wenn wir das gesungen haben. Genauso, wie wenn wir es gebetet haben. Ja, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Mir geht es immer wieder so. Warum, weiß ich auch nicht. Aber manchmal schon, wenn ich eine Mail kriege oder auch beim Telefonieren. Ich werde ja öfters von Menschen angeschrieben, die ich so eigentlich noch gar nicht kenne oder auch angerufen, die irgendwas von mir wollen, die ich noch gar nicht kenne, noch nie gesehen habe, noch nichts über sie weiß. Und dann merke ich während des Telefongespräches oder auch schon, wenn ich eine Mail lese, entsteht ein Bild in mir über diese Leute. Wie sie sich ausdrücken, welche Worte sie gebrauchen. Ich ordne sie dann schon zu. Bei Mails hört man ja nicht an der Stimme irgendwas, das Alter, aber die Sprache, die sie verwenden, wie sie sich ausdrücken. Und irgendwie zieht man daraus Schlüsse, also ich jedenfalls, gewisse Schlüsse. Gar nicht bewusst mache ich mir darüber Gedanken. Ich merke das nur. Und wenn ich mit jemandem länger telefoniere, dann kriegt man ja über den Klang der Stimme, über das Thema, was er hat, kriegt man ja doch eine Menge schon mit über seine Persönlichkeit. Aber das bleibt nicht nur dabei, dass ich denke, aha, so und so ist der, ganz lieber, ganz feiner, ganz aufgeschlossener. Oder da ist einer mit ganz vielen Problemen, der wirklich in der Krise steckt. Solche Schlüsse zieht man ja an dieser Stelle. Ich merke auch, da entsteht sogar ein Bild bei mir. Also nicht so ein ganz konturenscharfes mit Bart oder so oder mit der Haarfarbe. Aber irgendwie entsteht ein Bild in mir. Erstmal schon so eine Alterszuordnung und so ein bisschen Statur und manchmal auch schon so ein bisschen so dieses Aussehen. Weiß ich gar nicht, wie das ist. Aber dann passiert oft Folgendes, wenn ich dann dieser Person begegne, manchen begegnen mir, ich könnte jetzt auch Namen nennen, bei wem die Geschichte in der Gemeinde mit Telefongesprächen oder Mails bei mir angefangen hat, die dann irgendwo hier aufgetaucht sind, muss ich ehrlicherweise sagen, ich habe ein Vorurteil gehabt. Also erstmal ein zu begrenztes Urteil, wobei ich das auch nicht Urteil nennen würde, was ich in mir hatte. Ich habe das nicht in die Schublade packen wollen. Ich weiß, dass das ergänzungsbedürftig ist, dass das nur Mosaiksteine der Erfahrung, der Begegnung waren da am Telefon oder durch die Mail. Aber manchmal geht es mir so, dass alles ganz anders ist. Dass ich da gedacht habe, ich sage das jetzt mal so ein bisschen bildhaft, da kommt so ein ganz gemütlicher, großer, dicker Mann in die Gemeinde am nächsten Sonntag. Und dann stelle ich fest, er war gar nicht so gemütlich, so groß und so dick, sondern ganz anders. Und das, was mir begegnet ist am Telefon, das war auch nicht alles so, sondern da kommt noch eine andere Wesensart, eine andere Wirklichkeit rüber. Ich kann das nicht ganz abstellen, das ist einfach so, da entwickeln sich Gedanken, gewisse Zuordnung, das passiert. Aber wie gesagt, ich muss das oft korrigieren, beziehungsweise ganz, ganz, ganz deutlich ergänzen. Und mal ehrlich, ist Gott nicht auch anders, als wir ihn uns manchmal vorstellen? Wir haben viel über ihn gehört, Wir haben gelesen. Wir haben manchmal in der Schrift geforscht, um diesen Gott kennenzulernen. Wir haben einen persönlichen Umgang mit ihm im Alltag. Wir haben oft eine lange Geschichte mit unserem Gott. Und dann ordnen wir das natürlich irgendwo zu. Und ich habe das vor 14 Tagen noch gesagt, wir sollten aus Erfahrungen Erkenntnisse machen. Wenn wir eine Erfahrung mit Gott machen, sollten wir daraus einen Schluss ziehen über das Wesen, über den Charakter Gottes, damit das tiefer auch in uns verankert ist, damit das, weil Gott das ja als Offenbarung braucht. Er sagt damit ja etwas über sich selber. Und dann kommt das zu diesem Bild dazu. Und wenn ich sehe, was meine Ausgangsvorstellung von Gott war früher und was heute geworden ist, dann muss ich sagen, ich musste das ganz oft korrigieren. Ganz oft musste ich feststellen, Gott ist anders. Gott denkt anders. Gott handelt anders. Und ganz oft natürlich positiv überrascht, Gott ist so viel größer, Gott ist so viel näher dran an all den Dingen, Gott hat so viel Durchblick, Gott ist so perfekt. Ne, musste das Bild in diese Richtung erweitern, manchmal aber auch, dass ich merkte, Gottes Charakter, Gottes Denken, oder ich sage das immer wieder, oder das Himmelreich, das Reich Gottes ist einfach anders. Da können wir mit unserem geprägt sein, kommen wir da nicht hin. Aber wie gesagt, es passiert in uns so ein Mechanismus, wir machen unsere Erfahrungen, wir hören, wir lesen, wir kriegen etwas mit, wir erleben und dann ordnen wir es ein. So ist er dann. So groß, so klein, so lieb oder so zornig, so freizügig, so konsequent, so gnädig. Und bei manchen Sachen, wenn ich die gebrauche, Begriffe, merken wir schon, dass da in uns was anders geworden ist. Dieses gnädig sind wir heute schon so, das können wir gar nicht mehr definieren. Solche Größe hat das, solchen Charakter hat das, da fehlen uns Beispiele, Vergleiche. Es ist einfach unbeschreiblich, die Gnade Gottes. Ist ganz anders als unser Reagieren, Umgehen, als unser Verhalten. Wir versuchen das immer nur zu erklären. So hinter dem Berg ist Gott, so aktiv, so passiv, so interessiert, so. Und die Antwort, eigentlich die Zusammenfassung ist, die wir immer wieder eigentlich in uns haben müssten und die ein Ausgangspunkt wird für auch neue Erfahrungen mit Gott, weil er das anstößt, ist, Gott ist anders. Und um jeglichen Missverständnis vorzubeugen, bezeugt er das denen, die schon eine lange Geschichte mit ihm haben und ihn an allen möglichen Stellen, in allen möglichen Situationen erlebt haben und die sein alttestamentliches Wort hatten, auch so. Und spricht das direkt aus, dass er anders ist. Ich lese uns einen Text aus dem Alten Testament, in dem Propheten Jesaja, Gottes Wort, Jesaja 55. Ich lese das ganze Kapitel. Jesaja 55. Danke, Gertrud. Warmes Wasser, gut für alte Männer. Hierher, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum gebt ihr Geld aus für das, was kein Brot ist, und euren Arbeitslohn für das, wovon ihr nicht satt werden könnt? Hört mir doch zu und esst das Gute, da wird eure Seele am Fetten ihre Lust haben. Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir. Hört, dann wird eure Seele leben. Denn ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, in dem ich euch die unverbrüchlichen Gnadenzusagen Davids einlöse. Siehe, ich habe ihn den Leuten zum Zeugen gestellt, den Völkern zum Fürsten und Gebieter. Sieh, du wirst Nationen rufen, die du nicht kennst, und Nationen, die dich nicht kennen, werden zu dir laufen, und der Herr, um des Herrn deines Gottes und des Heiligen Israel willen, der dich herrlich gemacht hat. Also sie kriegen diese Aussage Gottes zu hören in einer Situation, sie sind in der babylonischen Gefangenschaft und kriegen jetzt eine Perspektive, was Gott mit ihnen vorhat, der dich herrlich gemacht hat. Mitten in den Umständen, die etwas ganz anderes vermitteln. Der Gottlose sucht den Herrn, solange er zu finden ist, ruft ihn an, solange er nah ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken und bekehre sich zum Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Meine Gedanken, also Gottes Gedanken, sind nicht eure Gedanken und eure Gedanken sind nicht meine, und eure Wege sind nicht meine Wege, sagt der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dorthin zurückkehrt, bevor er die Erde befeuchtet hat und sie fruchtbar macht und zum Grünen bringt, damit sie Samen gibt, um zu säen, um Brot, um zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Mund geht, auch sein. Es soll nicht leer wieder zu mir zurückkommen, sondern tun, was mir gefällt und soll ausrichten, wozu ich es sende. Und dann wieder eine Perspektive, denn ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. Berge und Hügel sollen mit Ruhm vor euch hervorlocken und alle Bäume auf dem Feld in die Hände klatschen. Es sollen Zypressen statt Gestrüpp wachsen und Myrten statt Dornen. Und das soll dem Herrn zum Ruhm und zum ewigen Zeichen sein, das nicht vergehen wird. Es fängt wunderbar an. Hierher, wer Durst hat. Also Gott lädt ein, kommt zu mir. Und wer immer sich an Gott im Gebet wendet, um ihm das Herz auszuschütten oder um Wegweisung von Gott zu empfangen, um Reden Gottes zu erleben, weil er Orientierung braucht, weil er Zuspruch und Hilfe braucht oder weil er ein Wunder Gottes erwartet und braucht, so will ich das mal formulieren, sollte für Unerwartetes offen bleiben. Gott ist für Überraschungen gut. Und wer sich an Gott bindet, wer sich diesem Gott anvertraut, der wird lernen, zu vielem anderen ein anderes Verhältnis zu haben, als er es bisher hatte. Es ist ein Lernen, es ist ein Umdenken. Die Bibel spricht von erneuertes Denken, sie spricht von Umgestalten, das wir für unser Leben notwendig haben. Und wer mit ihm auf dem Weg ist, merkt, das ist so tiefgreifend nötig. Das ist so tiefgreifend nötig, weil Gott so anders ist und weil es etwas gibt, was sich da immer wieder einstellt. Unsere alte Persönlichkeit, unsere weltliche Prägung, die auf einmal andere Akzente setzt, wie man mit Menschen umgeht, wie man auf Menschen reagiert, wie man sich in verschiedenen Umständen, Situationen erhält, was die Ziele des Lebens sind, was das Wesentliche ist. All das wirkt prägend. Und die Israeliten waren zu der Zeit ja in einer ganz anderen Kultur, in einem ganz anderen Lebensumfeld und dieser Prägung ausgesetzt. Und das hat eine Menge hervorgebracht. Das werden wir gleich auch noch ein Stück sehen. Überraschungen erleben diese Exilanten oder Asylanten, Exilanten. Sie waren verschleppt, sie waren nicht gekommen und haben eine neue Heimat gesucht. Sie waren ihrer Heimat entrissen worden, in Babylon damals auch. Und es scheint sich eine überraschende Wende anzubahnen, wenn wir diesen Text lesen. Diese völlig unerwartete Heilsbotschaft halten sie in den Händen, als sie diesen Brief von Jesaja noch an den Rivern von Babylon gemeinsam lesen. Und ich denke, das klingt schon etwas spanisch. Diese befreiende, freigebige Botschaft, wenn wir ihre Situation im Blick haben. Tausende Kilometer vom gelobten, heiligen Land entfernt, sitzen sie in Babylon als Gefangene. Es geht ihnen dort materiell mittlerweile auch nicht wirklich schlecht. Aber ich sage das mal, die Situation, in der man ist, die prägt auch immer das, was wir wahrnehmen als unser Jetzt, als unsere Realität jetzt gerade, wirkt auch immer unser Selbstverständnis. Daraus beschreiben wir ja unseren Zustand. Wenn ich jemand frage, wie geht's dir, dann antwortet in der Regel keiner und sagt, ich bin Gottes Kind, ich bin erlöst, ich bin wunderbar gemacht, ich bin so dankbar dafür, was Gott in meinem Leben getan hat. Kaum einer guckt auf die Geschichte, die er mit Gott hat, auf die Wirklichkeit, ich auch oft nicht, die Gott in seinem Leben gestaltet hat, die Jesus das Leben gekostet hat, für Gott, für die Gott sich eingesetzt hat, für die er gekämpft hat, in die er sich investiert hat über so lange Zeit. Keiner guckt dann oft auf die Treue und die Hilfe Gottes, sondern wir beschreiben unser Jetzt. Mir geht's nicht so gut, mir geht's schlecht, ich bin ziemlich fertig, die Woche war hart. So und so sind Menschen mit mir umgegangen. Wir beschreiben dann vielleicht gerade unsere Probleme. Wir können auch vielleicht unsere Gefühle beschreiben, die wir haben. Da hat mich einer geärgert, da hat mich einer verletzt, da bin ich enttäuscht worden von Menschen. Und dann haben wir die Gefühle darauf. Wir beschreiben diese Seite immer als unsere Wirklichkeit. Und das war ihre Wirklichkeit. Ihr Selbstverständnis war, wir sitzen hier in der babylonischen Gefangenschaft. Das ist unsere Wirklichkeit. Aber gleichzeitig ist das natürlich so, man ist in dieser Wirklichkeit und man arrangiert sich mit dieser Wirklichkeit. In der Welt, in der wir leben, in den Umständen, in denen wir sind. Viele der Israeliten haben sich in den bisherigen Jahren dieses babylonischen Exils bodenständig machen können. Manche haben eine eigene Existenz aufgebaut, mit eigenen Firmen und Geschäften, mit Handel, Viehzucht und anderen. Sie leben nicht in Wirklichkeit wie Strafgefangene, eher als die judäischen Aussiedler, die sich frei bewegen und versammeln können. Das beschreibt uns auch Gottes Wort. Häuser bauen, die Gärten anlegen dürfen und so weiter. Und am Anfang war das so, als sie in diese Gefangenschaft gerieten, sie waren apathisch. Sie haben sich da hingesetzt, sie haben im Staub gehockt, sie haben die Finger nicht gerichtet. Wofür? Wir haben keine Zukunft, uns ist alles genommen, alles ist zerstört. Sogar das musste Gott anstoßen und sagen, ihr müsst euch mit dieser Wirklichkeit, in der ihr seid, auseinandersetzen. Da ist jetzt euer Platz, hier müsst ihr was gestalten, euer Leben aufbauen. Das, was ihnen genommen war, das haben sie betrauert und das hat sie erstmal apathisch gemacht. Gott hatte ihnen schon gesagt, Leute, hier habt ihr jetzt euren Platz und damit müsst ihr euch auch arrangieren. Wir kennen ja diese Spannung auch, ne? Wir warten auf den Himmel, auf die zukünftige Herrlichkeit. Wir haben ewiges Leben. Wir sind eines Tages bei Gott in der vollkommenen Welt. Und wir würden am liebsten schon Dörfer gründen, wo die Vollkommenheit schon da ist. So, wo alles schon funktioniert, wo alles schon anders ist. Und wir leben also mitten in dieser Welt. Und wir müssen uns arrangieren. Wir können sagen, ich gehe nicht mehr arbeiten, Jesus kommt ja morgen wieder und dann kriegen wir einen Paulus-Text zu lesen, wo steht, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen, wer keine Haltung, hier ist dein Platz, hier hast du Verantwortung, hier lebst du. Ne, wir merken, wie das herausfordernd ist. Und das Ideal Gottes ist ja eigentlich, auch unter den Bedingungen so zu leben, dass es Gott ehrt, dass es Gott bezeugt, auch unter den Bedingungen. Auch unter diesen schlechten Bedingungen. Das ist ja eigentlich das, wozu Gott uns in die Lage versetzt und uns fähig macht durch seinen Geist. Egal wo wir sind, ein Teil seines Reiches zu sein, seines Wesens, seines Charakters, seiner Art, seiner Wirklichkeit. Und die Umstände können manchmal ganz schwer sein. Wir haben ja noch verhältnismäßig gute Lebensbedingungen. Aber für manche andere Menschen ist das extrem schwer. Ich will mal ein Beispiel nennen, habe ich letztens gelesen. Eine junge Frau hat 3 Kinder, Mann ist verstorben, bettelarm in Bangladesch, keine Sozialhilfe, keine Möglichkeit, eine Existenz zu begründen, bekehrt sich zu Jesus und ihre Kinder verhungern. Und was macht sie? Sie hat doch da eine Verantwortung und sie entspricht dieser Verantwortung, sucht einen Weg, irgendwie die Kinder zu versorgen. Irgendwie die Kinder zu versorgen. Und die Menschen haben da Probleme und hungern unter Umständen, weil wir so leben, dass die in diesen Bedingungen sind, hier bei uns. Kann vielleicht eine Fabrik arbeiten für einen Apfel und ein Ei unter den schlimmsten Bedingungen und dann nicht mehr für ihre Kinder sorgen, gar nicht mehr da sein, gar keine Möglichkeit haben, wenn nicht eine Familienstruktur im Hintergrund steht, weil wir hier T-Shirts für 3,95 kaufen. Ich will das nicht zu weit ausführen. Die Israeliten hatten also irgendwann angefangen, sich zu engagieren mit der Situation, nachdem sie am Anfang apathisch waren und nichts gemacht haben. Nichts. Und Gott sie anstoßen müsste. Und das geht nachher so weit, dass er dann sagt, in Exilsituation, suche der Stadt Bestes, in der ihr seid. Fangt an, nicht nur gerade irgendwie zu überleben. Guckt nicht nur, dass ihr irgendwie ein Dach über dem Kopf habt und dass ihr irgendwie eine bequemere Couch habt in eurer Hütte, sondern fangt an,
für den Ort, in dem ihr seid, für die Welt, in der ihr lebt, für die Umgebung, in der ihr steht, zu leben. Suche der Stadt Bestes. Hä? Dieses feindliche Terrain?
Das, so weit geht das. Wir merken da schon was, so den Charakter Jesu, den Charakter des Evangeliums, den Charakter Gottes in solchen Gedankenanstößen, die ganz praktische, soziale, gesellschaftliche Konsequenzen haben. Ja, sie haben schon Häuser bauen dürfen, Gärten anlegen, sie hatten schon eine eigene Existenz. Es sah schon jetzt ganz anders aus zu der Zeit, wo der Jesaja diesen Brief geschrieben hat. Trotzdem fühlen sie sich fremd in ihrer neuen Heimat. Es ist ein fremdes, unreines Land. Ihre Kultur ist an das heilige Land gebunden. Was ihnen in der Fremde fehlt, ist ihr altes, natürlich idealisiertes Zuhause. Hier mit der babylonischen Religion können sie nichts oder wenig anfangen. Der Tempel fehlt ihnen, die Gottesdienste, die Priester, das Singen zur Ehre Gottes, die großen Feste, das beklagen sie auch. Die heilige, vertraute Stadt, das alles macht doch das Volk Israel aus. Weit weg von all dem vertraut wird ihnen bewusst, wie und an was es ihnen fehlt. Materiell geht es ihnen schon nicht mehr so schlecht. Aber religiös, ich gebrauche dieses Wort nicht gern, ich sage das jetzt aber mal in dem Zusammenhang, aber religiös sind sie am Verhungern. Ich sage aber jetzt ganz bewusst, wenn wir den Text gründlich lesen in Jesaja und auch andere alttestamentliche Schriften, die diese Zeit beschreiben, merken wir, es betrifft nur eine bestimmte Gruppe, die dieses Verhungern, diesen geistlichen Hunger beschreibt. Sie sehen sich nach Jerusalem, sie sehen sich nach Palästina zurück. Sie sehen sich, und ich darf das ein bisschen salopp sagen, wie ein Saarländer in der Pfalz, nach zu Hause. Habe ich als ganz junger Zugereister gelesen, in einem Leserbrief, in einer Zeitung für Exil-Saarländer. Und da stand ein Leserbrief drin von jemand, der schrieb dann, wie sehr er das Saarland vermisst und das ganze Leben und so weiter. Die Zeitung heißt, glaube ich, Nimmer daheim. Nicht mehr daheim, ne, wenn ich das richtig ausspreche. Und dann stand unten dann der Leserbrief von dieser Person und dann stand der Name und der Ort, aus dem er schrieb, Trier. Also, so viel zur Sache. Also dramatischer war das da, die Sehnsucht nach zu Hause. Sie sehen sich nach diesem Alten, nach diesem Vertrauten zurück. Da war alles besser. Das, dieses Früher, dieses Damals. Und alles erscheint in der Erinnerung rosarot. Aber wenn man das liest, fällt doch auf, sehen Sie sich nach Gott? Sie sehen sich nach Bedingungen. Sie sehen sich nach Umständen. Sie sehen sich nach dem, was verloren gegangen ist. Aber wir wissen, ist denn Gott an Israel gebunden? Und wir merken, wenn Gott sie so anspricht, er spricht sie dann mitten in diesem Exil an und sagt, komm zu mir, hier bin ich erfahrbar. Er fokussiert diese Sehnsucht, die sie haben, die sich an Äußerlichkeiten festmacht, an Traditionen, an alte gute Erfahrungen, an irgendwelches Erleben, an irgendwelche tollen Zeiten und was weiß ich, die fokussiert er und sagt, hey, diese Sehnsucht kann ich nur stillen, ich nur. Nicht eine Erneuerung von alten Formen, nicht Methode, nicht Ort, nicht Gruppe, nicht Tagung, nicht irgendwas, sondern ich nur. Und das macht er, weil das gar nicht so fokussiert war auf ihn, diese Sehnsucht. Ich bin so froh, dass viele Geschwister unter uns die Sehnsucht haben. Wir wollen geistgewirktes Leben. Wir wollen ihn erleben. Wir wollen diesen lebendigen Gott in seiner Kraft und Autorität, in seiner Macht und Liebe, in seinem aktiven Heilswirken erleben. Das ist so gut. Und das ist auf Gott fokussiert. Hier muss Gott sagen, hey, Leute, ihr habt Sehnsucht, jedenfalls einige unter euch. Guckt mal, hier, ich möchte das beantworten. Ich möchte das erfüllen, eure Sehnsucht. Ihr habt schon an allen möglichen Stellen Geld ausgegeben für Brot, das nicht satt macht. Also ein Bild gesprochen. Ihr habt euren Arbeitslohn für das gegeben, wovon ihr nicht satt werden könnt. Also habt da hinein investiert in irgendwas. Merkt ihr? Hat das nicht mit
dem zu tun, was uns auch in unserem Leben ganz schnell immer wieder passiert. Da müssen wir hin, da wird Gott. Und Gott sagt, ich bin hier und ich lade euch ein. Und ich habe einen so klaren Willen, was ich in eurem Leben gestalten will. Und wir merken, was er mit Israel vorhat. Was wird da über sie gesagt? Du wirst Nationen rufen, die du nicht kennst, und Nationen, die dich nicht kennen, werden zu dir laufen um den Herrn, deinen Gott und deinen Heiligen in Israel willen, der dich herrlich gemacht hat. Oh, ich werde da wieder was hervorbringen, ich werde wieder was gestalten, was auch für andere dann einladend wird. Aber der Fokus, den muss er erstmal auf sich richten. Sie sehen sich. Und sie singen sich auch gegenseitig Klagelieder zu, erinnern sich dadurch an vergangene Zeiten, vertrösten sich darin, so ich beschreibe jetzt ihr Verhalten, der Israeliten jedenfalls einiger, vertrösten sich darin auf eine hoffentlich bessere Zukunft. Und sogar in dem Psalm taucht die Zeit auf mit verschiedenen Aussagen. Psalm 137, Vers 1 steht, an den Flüssen Babylon saßen wir, gedachten an Zion und weinten. Andere hängen, so heißt es dann in 137,2, hängen ihre Zittern oder Harfen an den Nagel, weil sie vor Trauer und Sehnsucht nicht singen können. Und sie sagen auch, warum sie nicht singen können. Sie sollten singen, hatten die Babylonier sogar gefordert. Singt uns was vor von eurer Heimat. Singt uns was vor von Zion. Singt uns was vor von dem, was euer Leben damals so bestimmt hat. Bezeugt das doch. Und sie sagen, nee, machen wir nicht. Können Sie vielleicht so gedacht haben, wie ich schon mal gedacht habe, so zur Bespaßung der Babylonier singe ich nicht. Also ich hatte nichts mit Babylonier zu tun. Aber vielleicht haben Sie einfach gedacht, nee, das sind unsere Feinde. Sollen wir denen unseren Gott bezeugen? Ja, wem denn? In einer gottlosen Welt. Wem denn Gott bezeugen? Ich kann mich erinnern, als junger Christ, noch in der Therapie in Krelingen, da gab es ein großes Weihnachtsfeuer, manche kennen das, ein großes evangelikales Werk, wirklich geistlich in Ordnung, so sage ich jetzt. Und wir waren so eine Gruppe, eben ehemalige Drogenabhängige und so weiter und so fort. Und die hatten uns ein paar Mal singen gehört, die leitenden Verantwortlichen von dem gesamten Zentrum. Und dann meinten die, wir sollten unbedingt an der Weihnachtsfeier auftreten. Die ganzen jungen Männer sollten unbedingt an der Weihnachtsfeier ein Lied singen. Und wir haben das geschlossen abgelehnt, weil wir wussten, die wollen nur bespaßt werden. Die wollen sich nur lustig machen über uns. Die haben uns auch gesagt, welches Lied wir singen sollten damals. Und wir liefen da so rum, alle in irgendwelchen verschiedensten Army-Klamotten, also von verschiedenen Armeen. Das war unser, wir mussten den ganzen Tag ja arbeiten. So liefen wir eigentlich jeden Tag rum. Manche auch noch sehr wilde äußere Erscheinungen mit den Haaren und so. Bekehrung war da, aber es wirkte so nach und nach erst auch umgestaltend. Und das Lied, was sie sich dann von uns gewünscht haben, hieß, wir sind wie Stahl und Eisen, wie festgeschlossene Reihen, ein immer fröhlich Singen soll unsere Losung sein. Es ist ein frommes Lied, aber ich habe immer gesagt, SS marschiert Lied. So. Und wir haben uns geweigert. Also wir wollten sie nicht bespaßen. Da haben wir unser Zeugnis unseren frommen Geschwistern gegenüber verweigert. Aber sie hängen ihre Zittern an den Nagel vor Trauer und weil sie vor Sehnsucht nicht singen können und weil sie das nicht für die Babylonier tun. Und ich denke, es hat mich auch so erinnert, wir sind manchmal gelähmt in unseren Problemen, die wir haben, die Gelegenheit zu nutzen, Christus zu bezeugen. Und hängen unsere Zitter an den Nagel und lassen uns lähmen zu diesem Bekenntnis der Wahrheit über unseren Herrn und Erlöser über Christus. Ja, hierher, wer Durst hat, Gott lädt ein. Hier gibt es Wasser. Auch wer kein Geld hat, kann kommen. Merkt ihr, wie die Tür sich öffnet? Auch im Blick darauf, was mit den Leuten los ist. Kauft euch zu essen, es kostet nichts. Kommt Leute, kauft Wein und Milch. Zahlen braucht ihr nicht. Und als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, was für ein Bild für das Evangelium der Gnade. Voraussetzungslos. Gnade, nicht Verdienst, nicht verdienbar. Gott schenkt das Wesentliche des Lebens. Und das Wesentliche meine ich wirklich, das Wesentliche des Lebens. Und Paulus zieht daraus einen Schluss und sagt, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Gott schenkt das Wesentliche des Lebens, Christus, Erlösungen in ihm. Und diese Tür ist so weit aufgemacht, weiter geht's nicht. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Das heißt, es gibt da keinen, du musst es dir verdienen Weg, sondern nur diesen Geschenkweg. Und es deutet uns an, was Gnade ist. Ganz anders als das, was wir als Prinzip haben, auch im Miteinander ganz oft. Er soll sich erstmal Anerkennung verdienen, er soll sich erstmal das verdienen, er muss erstmal seinen Wert schaffen. Gott schafft unseren Wert als Geschenk. Und man muss mindestens umdenken, auch wenn man das nicht in Vollkommenheit hinkriegt, wie Gott, auch im Miteinander. Wir sind so schnell voll von entwertendem Umgang und sind nicht von dieser Tatsache des wertenden, aufwertenden Handelns Gottes bestimmt, auch im Miteinander. Zahlen braucht ihr nicht. Das ist doch total unnormal. Geradezu paradox, kaufen ohne zahlen zu müssen. Hört sich nach Schlaraffenland an. Ist ja wie im Paradies. Und jetzt sagt nicht nachher, ich war in der Wolwort einkaufen und bin an der Kasse vorbeigegangen, ohne zu bezahlen. Am Sonntag hat unser Pastor vorgelesen, kauft ohne zu zahlen. Wir leben hier in dieser Welt. Wir sind den Bedingungen dieser Welt unterworfen. Und da musst du auch bezahlen. Das ist auch richtig. Da ist Arbeit auch ihres Lohnes wert. Aber die Wirklichkeit des Reiches Gottes, das Miteinander zwischen Gott und Mensch und zwischen den Menschen Gottes, ist nicht unter diese Kategorie des Zahlens gestellt im Umgang miteinander. Du musst dir was durch Leistung erwerben. Du hast einen Anspruch auf deine Leistung. Du kannst das nur schenkend, genauso schenkend tun. Wenn du dich für einen Menschen einsetzt und nachher geknickt bist, dass das vergeblich war, jedenfalls vorläufig wirkt das so, dass es vergeblich war, weil du irgendwo rechnest, dass es was bringt, auch vielleicht an positiven Ergebnissen, aber auch an Anerkennung, da lehrt uns Gott das auch. Das geht um Loslassen, umsonst. Investier dich umsonst da hinein. Vom Paradies hatten die Israeliten schon oft gehört. Schließlich hat man ihnen das, als sie noch Kinder waren, ständig erzählt. So von diesem schönen Garten, in welchem Gott spazieren ging, als auch von dem heiligen gelobten Land, wo Milch und Honig fließen. Jesaja, das, was Jesaja hier sagt, klingt schon wieder nach Paradies. Das ist doch Paradies. Und es knüpft natürlich an, ich will das auch so pauschal sagen, wir haben doch alle eine Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies. Wir haben doch alle eine Sehnsucht. Irgendwo haben wir doch, wenn wir nachdenken, eine Sehnsucht davon nach einer anderen Lebenswirklichkeit, nach einem Raum des Lebens, der nicht von so vielen negativen Dingen geprägt ist, wo nicht alles hineinragt an Not und Elend und Allmöglichen. Wir haben doch alle eine Sehnsucht, dass unsere Seele satt wird und überfordern ständig Menschen damit, weil die das nicht stillen können. Ich weiß, dass ich das mal in Merzig auf der Straße bei unserem Infostand gepredigt habe, so Grundgedanke, die Suche nach dem verlorenen Paradies. Und dann, das war eine der wenigen Situationen, wir machen da nicht immer Programm an dem Infostand, aber ab und zu machen wir Programm. Das war aber eine der wenigen Situationen, wo ich auch zu einer Entscheidung aufgerufen habe, nach der Verkündigung, und es gab eine Reaktion. Mitten in so einer Fußgängerzone und das hat den Menschen angesprochen, die Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies. Und ich weiß von der Hochzeit vor 14 Tagen und auch der Hochzeitspredigt und Reaktionen, auch gerade von Menschen, die nicht in der persönlichen Beziehung zu Christus leben, dass sie ausgesagt haben, ich müsste vielleicht doch mal mit ihnen reden und nachdenken. Vielleicht ist da doch was, was ich bisher gar nicht im Blick gehabt habe, was für das Leben ganz entscheidend wichtig ist. Weil Menschen in einem gewissen Alter gemerkt haben, sie werden nicht satt, egal was sie tun. Sie kriegen ihre Seele nicht gesättigt. Und Gott heißt, er sättigt unsere Seele auch in der Dürre.
Und er macht ihnen hier die Verheißung mitten in einer lebensfeindlichen, fremden Kultur und Umgebung. Aber wie denn an ein Paradies glauben, wenn man im fernen Osten einen Sonnenstich bekommt, geistlich ausgehungert und seelisch verdurstet? Nein, Leute, höre ich Jesaja sagen, es geht doch nicht darum, ob ihr euch das alles in der jetzigen Lage, in der ihr euch befindet, vorstellen könnt oder nicht. Es geht nicht darum, was war, was in der alten Heimat war, was in euren Träumen und Traditionen war. Es geht auch nicht darum, dass ihr euch ein Bild von Gott macht, das euch vielleicht vergessen, der euch vielleicht vergessen, verstoßen, verlassen hat. Es geht schlicht darum, dass Gott euch zunächst einmal ausrichten lässt, ich habe euch nicht vergessen. Ihr könnt immer noch damit rechnen, dass ich alles für euch bereit habe. Und wir merken, dass ich meine Verheißungen erfüllen werde. Jedes Wort. So soll das Wort, das aus meinem Mund geht, auch sein. Es soll nicht leer wieder zurückkommen, sondern tun, was mir gefällt und soll ausrichten, wozu ich es sende. Und wir haben letzte Mal von den Verheißungen gelesen, im 2. Petrus vor 14 Tagen, die Gott weiterhin erfüllen wird. Ich habe euch nicht vergessen. Egal, ob ihr euch es leisten könnt, egal, ob ihr mir eine Gegenwert dafür bringt oder nicht, egal, ob ihr es verdient habt oder nicht. Und die Begründung für dieses paradoxe Handeln Gottes: meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Da bist du in einer anderen Wirklichkeit. Du bist da in einer anderen Wirklichkeit. Bei Gott ist es anders. Und das werden wir merken, immer wenn wir ein Wort Gottes lesen und wenn wir auch gerade dem Herzen Gottes begegnen, dass wir merken, da ist ein Umdenken oft dran, ein Erneuern unserer Gesinnung, unseres Denkens. Das, was ihr über mich denkt, über Gott denkt, und das, was ihr von Gott denkt, will ich so sagen, das überdenkt doch nochmal. Gott ist nicht, darf ich das so sagen, normal. Seine Liebe ist ganz anders, Gott sei Dank. Seine Kraft ist nicht so, wie wir uns das nur vorstellen, sprengt unsere Vorstellungsrahmen, Gott sei Dank. Seine Treue entzieht sich jedem Vergleich. Wir haben nur Beispiele dafür. Er ist Israel immer noch treu. Er steht immer noch zu seinem Bund mit dem Volk Israel. Es gibt eine Theologie, die sogenannte Ablösungstheologie, die sagt, alle Verheißungen Israels gelten nicht mehr für Israel, die gelten nur noch für die neutestamentliche Gemeinde. Wenn wir Römerbrief richtig lesen, werden wir merken, das stimmt nicht. Das neue Volk Gottes ist aus Juden und Heiden, also aus ehemaligen Juden und ehemaligen Heiden, aus Menschen, die zu Christus gehören. Das ist das neue Volk Gottes. Und die Verheißung, die dem Volk Israel spezifisch auch als Volk gelten, wird er auch an diesem Volk erfüllen. Auch wenn das noch so anders aussieht, auch wenn noch so viel dagegen steht. Wenn Gott so altmodisch erscheint und wer solche Verheißungen Gottes aus Jesaja für überholt betrachtet, und nicht mehr wartet, dem kann man sagen, Gott kommt auch in diesem Punkt nicht aus der Mode. Denn wie der Vater, so der Sohn. Und ich will nur ein Beispiel nennen. Wie der Vater, so der Sohn. Jesus ist genauso. Der hat gesagt, wer durstig ist, soll zu mir kommen und trinken und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Klingt das nicht so? Wer durstig ist, der komme zu mir und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Er fokussiert uns mit unserer Sehnsucht auf sich. So wie Gott die Sehnsucht, die nicht immer reflektierte Sehnsucht auch, auf sich fokussiert. Oder kommt doch zu mir. Das eine war Johannes 7, 37 und auch Offenbarung. Oder kommt, und jetzt Matthäus 11, 28. Kommt doch zu mir, ich will euch die Last abnehmen. Klingt das nicht so? Wie der Vater, so der Sohn, darf ich mal sagen. Ich will jetzt nicht über die drei Personen der Gottheit reden und das irgendwie für uns erklären. Aber man kann doch sagen, das ist doch nicht normal. Wer nimmt schon gerne Lasten von anderen auf sein Konto? Lasten, die der andere sich eventuell selber eingebrockt hat. Wer macht das denn?
Gott ist total unnormal. Sein Reich ist nicht von dieser Welt. Und wir dürfen getrost auch immer mehr nicht von dieser Welt sein. In unserem Denken und Tun. Wir dürfen getrost immer mehr nicht von dieser Welt sein in unserem Denken und Tun. Die Konsequenz ist zum Beispiel aus dem, was vom Wesen Gottes her uns da gesagt wird, wie Gott handelt, wie anders er ist, einer trage die Last des anderen. Das wäre die Konsequenz jetzt auf unserer Ebene. Das ist vollkommen unnormal. Das gibt es vielleicht noch in Familien, das gibt es vielleicht noch in engen Liebesverhältnissen, dass man sich auch unter die Lastseite des anderen stellt und die Lastsituation des anderen stellt. Aber das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Ich kann nicht sagen, das ist nicht mehr normal. Ich weiß nicht, ob es schon mal bessere Zeiten gab. Manches wird ja idealisiert, früher war alles besser. Glaube ich nicht. Wenn wir die Geschichte kennen, wissen wir, das war auch nicht besser. Da hat man auch seinen Nachbarn verhungern lassen, um selbst zu überleben. Einer trage die Last des anderen. Da wird das fortgesetzt. Und das will Gott in mir gestalten. Dass ich nicht vor der Last des anderen zurückschrecke. Dass ich nicht denke, nee, das engt mein bequemes Leben ein. Nee, das zwingt mich von der Couch. Nee, das beschneidet mich, sondern dass ich sage, das ist Gottes Charakter und der prägt mein Denken und mein Herz. Und wir sehen, wie Jesus die Lasten trägt. Er trägt die bis ans Kreuz. Es kostet ihm das Leben. Es kostet ihm die Gottesgemeinschaft. In einer ungeheuren Konsequenz ist das Tragen Jesu. Und wer ganz ehrlich mit sich selber mal ist, vor Gott, muss Gott da nicht eine Menge tragen. Ertragen und tragen und durchtragen bei uns. Wir können uns ja manchmal kaum ertragen. Mit unseren Begrenztheiten, mit unserem Anderssein. Und Gott erträgt uns und sieht viel tiefer bis in die Feinheit unserer Persönlichkeit, bis in den Wurzelschaden, bis in die feinsten Ästelungen hinein, was los ist und trägt das. In Geduld und in langmütiger Liebe, immer mit dem Ziel der Veränderung. Also was für eine Barmherzigkeit, was für eine Fürsorge, der Charakter des Tragens Gottes. Also bei Gott, sage ich jetzt mal ganz salopp, fühle ich mich geliebt und angenommen. Auch wenn er manchmal deutlich mit mir redet und sagt, hey, das und das und das. Aber ich sehe, dann streckt er mir seine Hand aus und sagt, da helfe ich dir raus. Ich will weiter mit dir einen Bund haben. Ich will weiter mit dir eine Beziehung haben und ich will dir helfen. Ich trage das weiter durch. Auch den Weg, den du brauchst. Merken wir was? Das möchte Gott in uns prägen. Und ich sage das mal ganz knallhart. Er muss das in uns prägen. Das funktioniert nicht einfach. Weil es nicht normal ist. Das kriegen wir nicht hin aus unseren menschlichen, natürlichen Möglichkeiten. Braucht nur einer ein Paket mitbringen, das uns gar nicht behagt und wir stellen uns nicht drunter. Und wenn das noch was persönlich mit uns zu tun hat, uns verletzt hat, uns eine Last gewesen ist sogar, geht's gar nicht. Aber dann, wenn das Gott so ließe, was wäre dann? Diese Weltwirklichkeit wird sich weiter fortsetzen. Es wäre kein Anbruch des Reiches Gottes. Gemeinde wäre keine Kontrastgemeinschaft. Und das will Gott deswegen weiterhin auf der Tagesordnung. Und deswegen ist es so gut. Welche Erfahrung machst du denn mit deinem Gott? Das sagt dir etwas aus, wie dieser Gott ist. Und das möchte Gott in dir hervorbringen. Denn du bist ein Teil, bist Glied seines Leibes. Gott ist total unnormal. Dafür sollten Beter offen bleiben, dass sie Gott auch in einer für sie äußerst negativen Situation in irgendeiner Weise nicht in eine Schublade stecken. Was machen wir nämlich? Manchmal nur angedacht, manchmal nur empfindungsmäßig. Gott hat mich vergessen. Er hat sich von mir abgewandt. Er mag mich nicht mehr. Oder auf einen anderen bezogen sogar, ihn in eine Schublade stecken. Mit dem geht's doch wohl nicht mehr. Gott lässt sich so nicht von vornherein einordnen. Gott setzt ganz andere Zeichen. Total unnormal. Ohne irgendwelche rosarote Brille aufzusetzen. Jede Geschichte Gottes mit Menschen geht überraschend aus, wenn Menschen wirklich kommen und gekommen sind, von Gott empfangen und empfangen haben, wenn sie für Gott offen bleiben und offen geblieben sind. Da dann geht die Geschichte Gottes überraschend gut aus mit diesen Menschen. Aber nochmal, die Israeliten müssen erstmal fokussiert werden auf den, durch den all das geschieht. Wendet euch an den Herrn, heißt das Ganze. Wendet euch an den Herrn. Mitten in Babylon. Wir müssen nicht erst nach damals zurück, nach Jerusalem zurück. Wendet euch an den Herrn. Hier und jetzt. Mitten in dieser Situation, ob es nun Asyl ist, Exil ist, Gefangenschaft ist, gottlose Welt ist, egal. Von einigen dort in Babylon festsitzenden Juden wird gesagt, dass sie sich mit der Zeit an die Situation gewöhnen. Aus alten Schriftstücken, also aus dem Wort Gottes besonders, geht hervor, dass sie zum Beispiel einheimische Frauen heirateten, dass sie eine Familie gründeten, schöne Häusle mit großen Gärten bauten. Sie wurden dort in der Fremde ansässig und vereinten sich mit der babylonischen Kultur, auch mit deren Göttern, Tempeln und Gottesvorstellungen. Können wir beobachten, wo nachher Reste des Volkes Israel auch ihren Platz hatten. Aber auch so kann man ja mit Notsituationen fertig werden, Anpassung. Und ein bekannter Rabbi, der hat mal über sein eigenes Volk gesagt, das eigentliche Exil Israels war, dass sie es ertragen gelernt hatten. Gegen jegliche Anpassung oder jegliches Ertragen lernen wehrt sich Jesaja. Wehrt sich Gott, denn er lässt Jesaja das ja sagen. Er handelt nur im Auftrag Gottes. Das lässt Gott selbst ausrichten. Such mich auch in eurer Not. Such mich auch hier in Babel, in der Fremde. Such mich auch mitten im Gericht, mitten in der unvollkommenen Zwischenzeit. Auch in der Zeit zwischen Verheißung und Erfüllung. Es braucht nirgendwo, möchte ich das formulieren, ein gottloses Leben geben, egal wo du bist. Und das Gottlose darf bewusst doppeldeutig sein jetzt. Es braucht nirgendwo ein gottloses Leben, egal wo du bist. Suchet mich auch in eurer Not. Wenn man etwas verloren hat, sucht man. Das meint das hebräische Wort hier auch. Und es hält darüber hinaus noch die Bedeutung des sich immer wiederholenden und sich einübenden Verhaltens und Tun. Gott suchen und finden geschieht durch Beten, indem man sich bewusst Gott zuwendet und sich nach ihm ausschreckt. Und dieses Suchen ist im Sinne von sucht mich auf gemeint. Besucht mich. So kommt zu mir und nicht geografisch gemeint, hinter irgendeiner Ecke, hinter irgendeinem Busch oder nur im Tempel oder nur an diesem heiligen Ort. Oder nur in einer besonderen Stimmung, sondern sucht mich auf. Einfach sucht mich auf. Und wir dürfen als Menschen, die zu Christus gehören, hinzutreten zu dem Thron der Gnade. Durch Christus. Durch das Gebet erreichen wir die Adresse, unter der sich Gott finden lässt. Es führt zu dem Ort, wo Gott wohnt. Es ist sogar der Schlüssel, um in diesen göttlichen Ort einzudringen. Natürlich Christus, aber auch als unser Tun. Beter haben keinen Grund, sich mit der Dunkelheit abzufinden. Sie passen sich auch nicht einfach an gegebene Umstände an. Sie empfinden immer in der Fremde Gottesferne. Da täuscht sie nichts darüber hinweg. Sie fühlen die Distanz zu Gott. Sie wissen um ihr eigentliches Zuhause. Sie fremdeln innerlich, wenn sie sich davon entfernt haben. Aber das ist kein geografisches Problem. Wir haben hier den Text aus dem Alten Testament. So wie die Israeliten dachten. Es ist keine Frage des fernen Ortes. Beter gewöhnen sich nicht an die Gottlosigkeit. Sie bemerken, wenn sie das Wichtigste verloren haben. Und die Israeliten, sagt das nochmal, sprechen nur von Zion. Sie sprechen nicht von der Qualität ihrer Beziehung zu Gott. Und Gott weist auf sich. Er soll gesucht werden, besucht werden, aufgesucht werden. Und dann dürfen sie sicher sein, dass ihr Rufen nicht im irdischen und himmlischen Stimmgewirr untergeht, so sagt uns der Psalm 145, und dass sie nichts von Gott abhalten und scheiden kann. Von anderen Juden im Exil weiß man auch, dass sie sich eben nicht anpassten. Sie feierten Gottesdienste, sangen, wie oben schon erwähnt, Lieder, trösteten, ermutigten sich gegenseitig, beteten miteinander und füreinander. Und ich finde interessant, in dieser Zeit in der Fremde
ist viel von dem entstanden, was wir heute allgemein als jüdische Tradition bezeichnen. Und Tradition hat oft solche lebendige Ursache, aus der sie heraus entsteht. Aber nur, wo Tradition Selbstzweck wird irgendwann, wenn man sie die Tradition transportieren will und keinen Bezug mehr zu der Alterssituation hat, da verliert sie das Leben. Da transportiert sie nicht mehr das Leben. Da wird nur nachgeplaudert, nur nachgemacht. Und ich denke, das ist nicht nur eine Sache, die für die Juden im Exil gilt. Gott offenbart sich während dieser Zeit an diesen Menschen so, wie er es kontinuierlich an Menschen tun will. Und damit heute keiner sagen kann, er habe es nicht gewusst, lässt er durch Jesus uns testamentieren, also belegen. Bittet und ihr werdet bekommen. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und man wird euch öffnen, denn wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Das Herz Gottes ist dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Welchen Leuten sagt Gott das? Sag mal, sein Volk in so einer Gemengelage zwischen Entschiedenen und Angepassten, denen sagt er das, ohne Unterschied. An alle geht diese Einladung und an alle geht diese Zusage, auch in seiner Gemeinde. Denen, die am Anfang sind, denen schon lange auf dem Weg sind, denen, die müde geworden sind, denen, die resigniert sind, denen, die eine Korrektur brauchen, an alle geht das. Natürlich sagt Gott das in anderer Form und in anderen Sprachen. Kommen wir noch mal kurz zu diesem Ausgangspunkt zurück, dann sind wir auch am Ende. Meine Gedanken sind nicht zu messen an eure Gedanken und meine Wege oder Möglichkeiten, nicht an euren Wegen oder Möglichkeiten. Es ist ganz unterschiedlich, wie ich darauf reagiere, wenn ich diese Stelle lese oder die mir in den Sinn kommt. Als ich das jetzt gelesen habe, zusammen mit dem Text, habe ich gedacht, Gott sei Dank. Aber ich habe auch schon manchmal gedacht, das macht die Lage schwierig, dass das so anders ist. Weil ich ja gerne alles begreifen möchte, weil ich ja gerne für alles eine sinnvolle, meiner Logik, meinem Horizont entsprechende Erklärung hatte. Wenn es um Wege geht, wenn es um manches Handeln Gottes geht, manches Verhalten Gottes geht. Hätte ich ja gerne eine Erklärung, würde ich ja gerne verstehen. Ich möchte ja gerne der Meister der Schrift und des Zeugnisses Gottes sein, irgendwo, des Meistern. Und da muss ich manchmal sagen, ich muss mich drunter stellen. Er ist anders. Er ist anders. Und das ist noch nach 40 Jahren so, seitdem ich mit auf dem Weg bin, dass ich merke, es ist immer noch so, dass ich das brauche, die Perspektive, dass Gott anders ist. Weil ich immer wieder merke, ich gerate, auch in meinem Verhalten, im Umgang mit Menschen, in ein anderes Verhalten, in ein anderes Fahrwasser, als es Christus gemäß ist, als es dem Herz Gottes entspricht. Es ist nicht weiter auf der Ebene von der Barmherzigkeit und Gnade. Es ist nicht bestimmt von dieser Treue, die ich erlebe. Da müssen wir uns manchmal ermutigen gegenseitig. Dem anderen helfen wir da, den Fokus auf den Herrn zu richten, wieder zu ihm zu kommen, diesem Gott, der anders ist. Man nimmt heute an, dass zu der Zeit, als Israel im Exil diese Zeilen von Jesaja erhielt, der Auszug aus Babylon in greifbarer Nähe war. Dass sie wirklich irgendwann zurückkamen in ihr Palästina, davon waren in Israel damals auch im Exil etliche überzeugt. Dass es so schnell gehen würde, damit rechnete man wohl weniger. Habe ich gleich gedacht, ja Herr, lass es bei uns auch schnell gehen. Schnell, wir warten schon so lange. Die Sehnsucht ist Gott sei Dank schon so fokussiert auf dich und dein Wirken und deine Zusagen und deine Verheißungen. Weniger wollen wir nicht. Wir wollen nicht machen irgendwas. Jedenfalls galt es damals tatsächlich in allerkürzester Zeit, seine 7 Sachen zu packen, alles andere stehen und liegen zu lassen und dann die Heimreise anzutreten. Und dann kann man sich vorstellen, wie das war, wenn man das mal mit unseren Worten formuliert, was in Jesaja und anderen Texten, anderen Büchern des Alten Testamentes angedeutet wird. Komm doch mit, haben manche den anderen zugerufen. Kommt doch mit! Und die saßen in ihrem üppig bepflanzten Garten und sonnten sich. Nee, danke. Ist ja auch ganz nett. Wir bleiben hier. Ich habe vorhin noch ein Gespräch mit jemandem gehabt, der sagt, ich war eigentlich enttäuscht, wie wenige Geschwister sich mit der Frage beschäftigen, nach der neutestamentlichen Gemeinde und ihrem Auftrag und ihrem Platz. Nee, danke. Wir bleiben hier. Ich bleibe auf dem Konsumentenniveau. Ich brauche ab und zu ein bisschen Versorgung, ein bisschen Streicheleinheiten. Lasst es gut sein und macht euch auf den Weg. Und da war ein Bankangestellter, dem haben sie auch zugerufen, der war gerade die Einnahmen am Zählen. Und der sagt, ist doch wohl nicht ganz richtig, was ihr da redet. Ich soll hier alles zurücklassen, nach Palästina zurück, jetzt wo ich gerade so ein schönes Haus gebaut habe? Ohne mich, aber bestellt Grüße. Oder man hat ein Liebespaar angesprochen. Los, packt zusammen und kommt. Die lagen oder saßen eng umschlungen am Strand. Und die sagten dann, ach was, lass uns in Ruhe. Wir kennen uns doch noch gar nicht so lange. Und außerdem müsste ich doch meine babylonische Freundin zurücklassen. Geht ihr nur. Mir ist das zu stressig. Wer betet, sollte mit plötzlichen Aufbrüchen rechnen. Und Gottes Gedanken sind nicht zu messen mit unseren Gedanken. Ist der kleine, aber feine oder der große und wesentliche Unterschied. Ohne Zweifel, Gott ist für Überraschungen gut. Und in meinem Herzen ist das angekommen schon seit einer Zeit, dass wir diese Überraschungen Gottes auch erleben werden, weil er sein Wort erfüllen wird. Und dafür sollten Beter offen sein, mit der inneren Haltung, Gott, du kannst mit mir machen, was immer du willst. Das haben wir heute gesungen. Und du, Gott, wirst uns alle überraschen, wenn sich jedes deiner Worte erfüllt, jede Verheißung Realität wird, mitten in und aus der Unvollkommenheit, in der wir noch sind, mitten im Jetzt, auch mitten im Exil. Amen.